Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und heute müssen wir zumindest am Anfang ein kleines bisschen von diesem Motto abweichen, denn der französische Rugby aktuell ja mal wieder in aller Munde, leider nicht ganz aus den richtigen Gründen, um das alles zu besprechen, natürlich die schönen Themen des französischen Rugbys. Oscar natürlich wieder dabei in einem sehr schönen blau-weißen Trikot. Schöne Grüße nach Clermont.
Grüße nach Berlin. Ja, ich repräsentiere hier unsere Vereinsfarben. Trecko, genauso alt wie ich. Ja, man hört es vielleicht raus. Ich habe mein Versprechen nicht gehalten. Ich habe es gerade schon versucht, Marc zu erklären. Ich habe eigentlich noch hier zwei Kisten rumstehen mit so Technikzeug und auch meinen Unterlagen und so. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, da muss ja der Adapter eigentlich auch drin liegen, weil das Mikrofon und die Maus und alles, was man halt so an Technikkram hat, liegt ja auch drin. Ja, nur um dann zu sehen, liegt nicht drin. Ist verloren gegangen. Dementsprechend bitte ich nochmal zum Entschuldigen hier für diese Audioqualität. Marc gibt sein Bestes, die Rauschgeräusche etc. rauszuschneiden. Genau, tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen und hören.
Ja, meine, für solche Dinge haben wir dann doch immer Verständnis. Ne? Gerade bei Umzügen geht ja immer viel verloren. Es gibt Dinge, für die haben wir weniger Verständnis. Und vielleicht fangen wir da mit dem bestätigten Montpellier-Rekruten an, nämlich Stuart Hogg, der seit letzter Woche Mittwoch, glaube ich, ist es, in U-Haft sitzt. Ihm wird ja auch häusliche Gewalt vorgeworfen. Wirft in jedem Fall kein gutes Licht auf die künftigen Verpflichtungen des MHR. Aber es gibt auch mehrere Spieler, die ja beeindruckende Bewerbung schreiben für eine potenzielle Karriere in Montpellier hingelegt haben. Angefangen vielleicht mit Melvin Jaminet.
Um vielleicht den Kontext dem Folgenden noch zu geben. Die französische Nationalmannschaft ja unterwegs mit einem sehr jungen Kader nach Argentinien gereist für zwei offizielle und ein inoffizielles Testspiel. Zwei gegen Argentinien, eins gegen Uruguay. Eine sehr junge Truppe mit vielen U20-Weltmeistern, die sportlich auch echt ja, überraschend deutlich gegen Argentinien in Argentinien gewonnen haben. War auch ein tolles Rugby-Spiel, Serra als Kapitän. Viele junge Leute dabei, die ja, ihr erstes Spiel gemacht haben. Nushi, Jigou, kommen wir später nochmal zu. Auch Auradou. Ja, sportlich zumindest top. Und abseits des Feldes leider Flop, weil der diese sportlichen Erfolge leider durch ja, verschiedene, ich will gar nicht Missgeschicke sagen, also es ist kein Missgeschick, was da passiert, ist einfach ja, eigentlich schon schlimm, weil es auch ein riesiger Image-Schaden ist für den französischen Rugby, auch hier in Frankreich im Radio. Es geht nur um diese Themen, die jetzt der Markt vielleicht für euch parat hat. Und ja, eigentlich diese tolle sportliche Leistung von diesem super jungen Kader in Vergessenheit geraten. Und das Sommerloch ist zumindest hier in Frankreich gut gefüllt mit Rugby-Spielern, die ja, sich leider wie Pfeifen aufgeführt haben, muss man so sagen.
Vielleicht noch kurz eine zum Sportlich noch eine positive Erwähnung. Antoine Frisch, der sicherlich nicht mehr zu den jungen Hüpfern zählt, wobei ich manche Kritik nicht ganz nachvollziehen kann, wo es dann hieß, ja, zwei Versuche, tolles Spiel, aber der Mann ist ja schon 26, 28, der ist ja nicht die Zukunft auf dieser Position. Du sagst, naja, aber er
hieß. Der ist schon in Rente, der ist schon in Rente, der Mann.
Weißt du, natürlich ist er nicht der Mann für die nächsten 10 Jahre, aber die nächsten 4 würden ja schon mal reichen. Aber gut, anderes Thema. Ja, Melvin Jaminet. Fangen wir vielleicht mal mit dem. Er ist auf eine kuriose und eine perverse Art und Weise vielleicht der große Gewinner dieses Wochenendes. Er hat gut gespielt, solide gespielt gegen Argentinien. War dann leider abends auch unterwegs und feiern. Und ein Clip ist in seiner Instagram-Story erschienen, wo er sich beschwert hat. Ja, meine Alte hat mich gefragt, ob ich feiern würde. Und ich schwöre es, der erste Araber, den ich auf der Straße treffe, dem gebe ich eine Kopfnuss. Ich gebe ihm eine Kopfnuss. Ich sag's dir, ich gebe ihm eine Kopfnuss. Nicht ganz nüchtern, der Mann. Seine Verteidigung war, er hätte dieses Video ja nicht posten wollen, sein Handy sei ihm gestohlen worden, was nebenbei bemerkt keine gute Entschuldigung ist. Also erstmal in dem Sinne von, natürlich erstmal glaubt es ihm keinen und selbst wenn, spielt das ja keine Rolle, weil nicht der Punkt ist, dass gepostet wurde, sondern dass dieses Video existiert. Die andere Sache ist natürlich wirklich, das hat, ich habe die Nachricht nicht geschrieben, mein Bruder hat die Nachricht geschrieben. Ja, ja, ist wie mit Tagebüchern und Flyern, ne? Nicht das Kernproblem, aber sei es drum. Erstmal brauchen wir auch nicht drum um den heißen Brei drum reden. Rassistischer Unsinn.
Ja, vor allen Dingen im Kontext der Parlamentswahlen in Frankreich, also sowieso ein aufgeheiztes Klima, gerade was das Thema angeht, ja auch irgendwie vom Timing her nicht so optimal, das muss man leider so sagen, also ja.
Vielleicht auch noch für den Kontext hinzugefügt, dass es ein Abgeordneter der LFI war, also von der linkspopulistischen Partei La France Insoumise von Mélenchon, die ja potenziell den nächsten Premierminister stellen könnten, der das Video geteilt hat auf Twitter und quasi ins Rampenlicht gebracht hat. Toulon, muss man in aller Fairness sagen, hat von allen Vereinen an diesem Wochenende am souveränsten reagiert, aber da waren vielleicht auch die Fakten am eindeutigsten, weil das Video haben wir alle gesehen. Natürlich erstmal von der Nationalmannschaft ausgeschlossen von der Tournee und Toulon hat sich von allem distanziert, gesagt, wir prüfen das und sobald wir mehr wissen, sagen wir auch mehr. Er ist jetzt die Tage, wurde er ins Büro geordert und dann werden wir sehen, was passiert. Ich denke nicht, dass wir von einer Entlassung reden, auch wenn er sicherlich im Verein und im Team einiges erklären wird müssen. Also es waren mehrere seiner Mitspieler, die sich sehr schockiert geäußert haben, unter anderem die Rebatsch-Brüder, einer von beiden fährt ja auch zu den Olympischen Spielen, die gesagt haben, naja, sind wir auch diese Araber, denen du eine Kopfnuss geben willst? Wie sieht es mit unseren Kindern aus? Zählen die auch dazu? Müssen die auch Angst vor dir haben? Also sein Standing in der Mannschaft hat natürlich, denke ich, gut gelitten. Aber es wird sicherlich wie mit anderen Spielern sein. Also wir reden über eine Geldstrafe, eine Suspendierung. Aber auf der anderen Seite möchte man es ihm wirklich antun, die Preseason nicht mitzumachen. Das kommt ihm doch entgegen.
Wo man auch sagen muss, wenn man sich dann ehrlich entschuldigt, auch dem Team gegenüber, dann sind das vielleicht auch so Dinge, über die man nicht hinwegsehen kann, aber wo man zumindest auch eine ehrliche Entschuldigung annehmen kann.
Also denke ich auch. Ja. Also es ist nichts, was ihn für immer verdammen sollte. Ich denke schon, dass es gab eine öffentliche Entschuldigung, aber die fühlte sich auch sehr nach Form an, sehr vorgeschrieben an. Wenn er sich entschuldigt und vielleicht irgendwie einen Antirassismuskurs macht, dann sollte das.
Oh. Ja, oder einfach auch, vielleicht kann man ja auch einfach mal in irgendeinen Vorort gehen, dann einen Rugby-Kurs anbieten für die Leute und wenn man sich ehrlich entschuldigt und dann ist das zwar immer noch scheiße, aber dann ist das nichts, was jemanden für immer irgendwie auf eine Blacklist, würde ich jetzt niemanden persönlich zumindest auf eine Blacklist schreiben, bin natürlich auch nicht betroffen. Ich bin ziemlich weiß und ziemlich deutsch so, aber das ist auch, wo ich zumindest sagen würde, ja, dann muss man jetzt nicht für alle Ewigkeit auf irgendeine schwarze Liste schreiben und dann ist halt ein dummer Fehler. Und,
ja. Ja, aus Fehlern muss man lernen. Also ich denke, den Teil würde ich schon erwarten, dass er daraus lernt. Aber ich denke, das ist auch nicht zwangsläufig. Ein kleines bisschen eine schwierige Überleitung. Ich habe gesagt, er ist eine perverse Art und Weise der glückliche Gewinner, denn es haben alle aufgehört, über sein Video zu reden. Leider, weil sich zwei Spieler dieser Tour noch etwas mehr geleistet haben. Oradou und Jégou, die beide ihr Debüt am Samstag gegeben haben, wird vorgeworfen, eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Die Vorwürfe sind auch recht heftig. Wenn man sich die Anklage von der Staatsanwaltschaft, Anklage ist es noch nicht, aber die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft durchliest, ist das schon recht heftig, worüber da geredet wird. Wir sind an dieser Stelle natürlich, ich wollte gerade sagen, die einzigen, die wissen, was vorgefallen ist an diesem Abend, sind die drei, aber ich glaube, selbst das stimmt nicht, weil ich glaube, es wirkt zumindest so, als hätten alle Beteiligten sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was vorgefallen ist. Und das ist vielleicht an dieser Stelle auch einfach der Hinweis und ich möchte mich da jetzt gar nicht irgendwie als Mansplainer oder was auch immer hinstellen, aber vielleicht auch mal so ein kleines bisschen der Punkt, dass man als Mann sich da oder mal ein kleines bisschen darüber nachdenken muss, was heißt Zustimmung? Ist ein fehlendes Nein wirklich eine Zustimmung? Nämlich nicht, nur Ja ist Ja. und dass das vielleicht einfach eine Sache ist, wo du sagst, du hast drei betrunkene Menschen, die nicht die gleiche Sprache sprechen und das scheint auf eine sehr, sehr üble Art und Weise eskaliert zu sein. Auch wenn die Behauptung steht, sie sei ja freiwillig mitgegangen, ist das immer noch kein Freifahrtschein, alles zu machen. Die Frau hat zu jedem Zeitpunkt das Recht, ihre Zustimmung auch zurückzuziehen. Und ja, ich meine, wir reden jetzt hier über Phrasen. Es ist schon, weil letzten Endes, wie gesagt, wir können nichts Gesichertes sagen. Wir wissen nichts. Der Schaden für die Frau ist aber in jedem Fall da. Der ist gerichtsmedizinisch belegt. Und ob das alles strafrechtlich relevant ist oder belangt wird, liegt in den Händen der argentinischen Justiz und da brauchen wir uns auch gar nicht weiter einmischen. Aber
das Einzige, was wir natürlich machen, ist, dann Updates zu geben, wenn sich das halt, wenn es welche gibt. Also jetzt wurden nur die Videos veröffentlicht, wo sie abgeführt wurden und sowas aus dem Hotel, aber das ist ja eigentlich auch keine News wert. Ja, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Der Image-Schaden und eigentlich die Katastrophe für alle drei in einer gewissen Art und Weise, zumindest, vor allem für die Frau, sind ja schon da. Und was da jetzt für strafrechtliche Konsequenzen folgen, wird man sehen. Ich weiß nicht, du wolltest, von den Clubs hat man, glaube ich, noch gar nichts gehört, oder?
Ein Vereine, Section Paloise für Oradou und das Stade Rochelet für Oscar Gigou haben beide gesagt, sie können sich zum jetzigen Zeitpunkt äußern, solange es nicht mehr gesicherte Erkenntnisse gibt. Was in aller Fairness den Verein jetzt auch, also der Punkt ist eben, und das ist wie bei Toulon letzten Endes auch, und da kann ich jetzt mal vielleicht ein kleines bisschen aus meinem professionellen Leben reden, nicht aus meinem aktuellen, aber generell, ich bin ja ausgebildeter Krisenkommunikator, das ist quasi das große 101, was du, diese vorgefertigte Pressemitteilung, die du immer im Schrank haben solltest, wir nehmen die Vorwürfe ernst, wir untersuchen sie, wir melden uns, sobald wir was wissen. Keine Schuld eingestehen, keine Konsequenzen ankündigen. Die Leute sollen erstmal nur wissen, du hast es mitbekommen. Und sie sollen wissen, dass du empathisch der ganzen Situation gegenüber bist. Aber das Problem hinterher ist natürlich, gerade jetzt in so einer Situation, du kannst dich als Verein nicht äußern. Weil wenn er, klar kannst du immer, weil dann kommst du eben in rechtliche Bredouille. Weil ist sein Verhalten wirklich geschäftsschädigend? Bei dem Fall hat er ja nicht den Verein vertreten, sondern die französische Nationalmannschaft. Kannst du ihn dann als Verein tatsächlich überhaupt entlassen oder suspendieren dafür? Da kommt dann eben der Punkt, wo du als Kommunikator vorsichtig sein musst und quasi sonst ganz schnell irgendwelche Anwälte einschalten und das ist das Letzte, was du willst. Kommunikatoren und Anwälte haben traditionell sehr unterschiedliche Ansichten davon, wie Dinge kommuniziert werden sollten. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber für die Vereine, die haben erstmal das gemacht, was von ihnen zu erwarten ist. Wir haben es mitbekommen, wir kümmern uns, wir melden uns. Viel mehr kannst du nicht erwarten, viel mehr kannst du zu dem Zeitpunkt auch nicht sagen. Viel mehr können wir zu dem Zeitpunkt auch nicht sagen. Wie gesagt, vielleicht für die Rugby-Gemeinde in Frankreich wie in Deutschland eine gute Gelegenheit, um darüber nachzudenken, was für Vorbilder man sich sucht und b, wie wir, und das ist, ich weiß, ich kann natürlich nicht sagen, das ist beim professionellen Kontext natürlich noch eine andere Sache, aber ich weiß auch, wie es im französischen Amateur-Rugby oder semi-professionellen Rugby gelaufen ist und auch im unteren Bereich des professionellen Rugbys, dass die Ideen von Männlichkeit und toxischer Männlichkeit letzten Endes definitiv noch Themen sind, über die weiter geredet werden muss, dass da immer noch sehr große Lücken gibt darüber, wie sich Männer heutzutage verhalten sollten. Ich will ja jetzt auch gar nicht irgendwie zu sehr meine eigene Meinung irgendwie mit reinbringen, aber ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, irgendwo mal diese ganzen Themen mal in der Rugby-Community mit aufzurollen und einfach mal darüber zu diskutieren, mit welchem Ausgang letzten Endes auch immer. Naja, wie gesagt, erstmal an dieser Stelle
Ich meine, wir müssen über das Thema reden. Das ist natürlich ein Thema, was wir nicht reden wollen, so eigentlich. Einfach über Sportliche reden, tolles Turnier gespielt, bla bla bla. Aber nicht drüber zu reden, geht natürlich auch nicht, weil Vorwürfe stehen eben im Raum. Man muss die kommentieren, wenn man das zumindest diesen Podcast irgendwie auch seriös ja, unternehmen möchte, weil, wie gesagt, es wurde ja durch die gesamte Medienlandschaft gepeitscht. Ich habe auch einen Freund, der mich angerufen hat. Der meinte so: Ja, hast du es gesehen? Das lief in irgendeiner News-Show. Und er meinte, normalerweise berichten die nie über Rugby. Aber darüber haben sie eben auch berichtet. Das ist also wirklich ein großes Ding hier in Frankreich. Und ja, wir haben es angesprochen, irgendwie versucht, so professionell wie möglich anzumoderieren, dann wieder abzumoderieren. Ein Übergang lässt sich natürlich kaum legen nach so einem Thema. Jetzt geht es aber los mit richtigen Rugby-Themen, mit Rugby, mit Unsinn. Ja, und unserer Folge eigentlich auch. Wir möchten heute so ein bisschen einen kleinen Rückblick eigentlich auf die Saison führen. Ein paar News haben wir noch. Und dann vergeben wir unsere kleinen Titel für den besten Recruit, die Überraschung der Saison. Und ja, darum soll es eigentlich gehen. Ich hoffe, mit den Bad News ist jetzt erstmal Schluss für die nächste Zeit. Und ja, Marc, bitte, wir haben ja, um es mal einzuleiten, wir haben letztens über Bordeaux geredet. Und hier kommen jetzt die neuen Infos zu der Fußballmannschaft von Bordeaux. Ne? Wenn ich das richtig sehe? Girondins.
Genau.
Und ja, Marc, bitte.
Eigentlich gibt es dazu gar nicht so viel zu sagen. Wir haben es in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen. Die Girondins oder den Girondins droht der Gang in die dritte Liga aus finanziellen Gründen. Das stand vor ein paar Jahren schon mal im Raum, in 2022, um genau zu sein. Damals hat die DNACG entschieden, also die Finanzpolizei, die französische, wenn man so schön sagen darf, die Direction nationale à Autogestion de, ja, ich habe keine Ahnung, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die Finanzaufsicht quasi für den professionellen Sport, und die haben damals schon entschieden gesagt, also eigentlich, wenn wir unserem Regelwerk folgen würden, müssten die Girondins in die dritte Liga. Müssten aus der ersten in die dritte Liga abgestiegen werden, sind so jetzt einfach nur in der zweiten Liga gewesen. Und jetzt haben sie dann gestern in einer sehr lapidaren Pressemitteilung, die einen Satz lang war, die Girondins in die dritte Liga verfrachtet. In 2 Wochen wird das Berufungsverfahren verhandelt. Aber es ist schon ein recht großer Schock für die französische Sportwelt. Und der hat natürlich auch großen Einfluss auf die Zukunft von UBB. Und das haben wir in der letzten Folge schon mal besprochen. Das Stadion, Sponsoren, Fanaufkommen. Es wird noch ein Thema, und bin gespannt, ob da jetzt in der Kürze der Zeit noch irgendwas passiert. Aber
Denkst du denn, sie kriegen das
potenziell.
Stadion voll? Es gibt ja in Bordeaux 2 Stadien. Einmal das viereckige Fußballstadion, wo auch die Rugby-Weltmeisterschaft war, und jetzt das Halbfinale der Top 14, in dem normalerweise eben der Fußballverein spielt. Und es gibt in Bordeaux so ein ovales Stadion. Ja, das Stadion mit dem 15-Minuten-Weg zum Feld aus den Kabinen, ja, wo man sich die Halbzeit eigentlich, ja, muss man gar nicht erst antreten, kann es eigentlich auch im Tunnel direkt stehen bleiben. Es bringt wirklich gar nichts, du läufst so ewig, ist nicht zu fassen, dann ist auch noch, musst du bergauf laufen, dann mit deinen Stollenschuhen rutscht man auch noch runter vom Kunstrasen, ist nicht zu fassen. Wie auch immer, gibt es auch noch dieses andere Stadion, in dem Bordeaux aktuell spielt. Und das Viereckstadion ist eben größer. Das heißt also, wenn jetzt ja, Bordeaux ich sage jetzt einfach mal Viereckstadion, ich weiß ja nicht den genauen Namen, spielen würde, würde das natürlich, also es ist ein riesiges Stadion. Ich glaube auch, das würden sie immer voll bekommen, glaube ich, Bordeaux aktuell. Und wäre natürlich absolut wünschenswert für den Sport.
Ja, also ich meine, das Ding ist, es ist gar nicht mal so viel größer. Also es kommt halt drauf an. Also aktuell, das alte Stadion hat 2 Probleme. A, steht unter Denkmalschutz. Es hat 3 Probleme. Es steht unter Denkmalschutz. Es ist steinalt. Es steht unter Denkmalschutz, weil es damals diese Betonbauweise mit dem Dach und allem drum und dran war damals revolutionär. Ist natürlich potthässlich. Stadion, die Sitzschalen sind ultra eng. Du hast diese hässlichen Kurven, die früher das Velodrom waren, die jetzt einfach mit Sitzschalen aufgefüllt wurden, wo einfach in einer Stadt, in der es viel regnet, sehr viele Leute nicht unterm Dach sitzen. Und jetzt aktuell wird die eine wegen Einsturzgefahr gesperrte Kurve für 6 Millionen Euro renoviert. Das Fußballstadion hat vielleicht 8000 Plätze mehr. Das ist schon
Ja,
nicht
okay.
wenig. Aber es ist jetzt auch nicht gigantisch größer. Die Girondins haben es in aller Fairness auch selten vollgekriegt.
Weil ich
Was
weiß,
es
ich habe
gab.
da das Spiel Georgien gegen Fidschi gesehen in Bordeaux. Und ich habe ja auch im Bordeaux Ovalstadion habe ich ja selber mal gespielt. Und zumindest für mich persönlich war der Eindruck Tag und Nacht. Also dieses viereckige Fußballstadion, Entschuldigung, ist super hell, super leicht strukturiert. Und das Bordeaux-Stadion ist halt, wie du sagst, halt ein altes Stadion, was zu Teilen zumindest auch baufällig zu sein scheint. Und ich glaube auch, dass die Fan-Experience in so einem neuen eigentlich Fußballtempel wahrscheinlich auch schon besser sein wird.
Stark von aus. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile. Natürlich Chabon Delmas, das alte, ist natürlich ikonisch und hat eine große Tradition und ist deutlich besser zu erreichen. Aber ja, es hat nun mal große Schwächen. Das andere, wie auch immer, Statue Lac, Matmut Atlantique, wie auch immer es dann letzten Endes heißt, ist schwieriger zu erreichen, was deutlich weiter draußen ist. Aber es ist natürlich schon ein deutlich besseres Stadion und 1000 Tickets pro Spiel, wenn man davon ausgeht, dass immer ausverkauft ist, bei was 20 Euro pro Ticket, könnt ihr euch selber ausrechnen, dass das einen finanziellen Unterschied machen kann.
Wenn ihr alle noch ein Bierchen trinken und jeder zweite sich noch einen Schal mitnimmt, ja, knallt richtig in eine Tonne, richtig in eine Kasse rein. Und muss ja auch sagen, 8000 Plätze, das ist das, was so mancher Pro de Deux Club nicht mal hat. Also das macht schon einiges aus, denke ich.
Wir erinnern uns, es gab diese Diskussion in Grenoble schon mal, als Grenoble in der Top 14 gespielt hat und der Fußballverein hat auch so ein Grenoble Foot 63, also das der heilige Dreifaktor der schlechten Fußballnamen, Stadtname, Sportart und Departement, also die schlimmste Kombination, aber die sind damals in die dritte Liga abgestiegen. Und dann ging es darum, wer kriegt das Stade des Alpes, weil zu dem Zeitpunkt hatte der Rugby-Verein immer noch in seinem alten Stadion gespielt. Und die Stadt hat gesagt, naja, ne, dritte Liga, erste Liga, schon recht eindeutig. Und die Frage ist natürlich schon, ob sich's. Also ich meine, es ist natürlich der Verein, im Moment, die Girondins sollen jetzt an die Eigentümer von Liverpool verkauft werden. Ob das tatsächlich passiert, ist halt so die Frage. Und ob das rechtzeitig passiert, ist so eine Frage. Aber es ist dann natürlich, die Stadt hat natürlich Interesse, dass das Stadion von dem höchstplatzierten Verein genutzt wird. Und ja, Bordeaux, Toulouse in der Top 14 hat nun mal deutlich mehr Zuschauer als Bordeaux gegen Concarneau in der National. Concarneau hat 2600 Einwohner. Wie viele Auswärtsfans werden wohl kommen?
Alle 2000 natürlich.
Hurra, hurra, das ganze Dorf ist da.
Immer noch mehr als bei RB Leipzig.
Ja, stimmt. aber ja, ist jetzt alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Wir werden sehen. Was nicht mehr in der Schwebe ist, ist die Verschiebung der Spiele, des Spieltags der Top 14. In aller Fairness keine gigantische. Die 15 Uhr Spiele wurden auf 14:30 vorgezogen und das Multiplex von 17 Uhr auf 16:30.
Wobei ich da als Spieler sagen muss, das 14:30 Spiel, das ist natürlich so eine Sache, weil du musst ja überlegen, du isst ja normalerweise zwei Mahlzeiten. Das heißt, wenn ich um 15 Uhr spiele, dann esse ich wahrscheinlich um 7 oder und 11 oder so, 4 Stunden vorher, 11.30 Uhr. Jetzt ist es aber um 14:30 Uhr. Das Problem ist jetzt, da musst du so viel aufstehen, damit die beiden Mahlzeiten nicht nebeneinander liegen. Und das wird interessant werden, ob man dann vielleicht nicht am Vortag des Spiels extrem viel isst abends und dann eigentlich nur noch um vielleicht 9.30 Uhr oder 10.30 Uhr auch noch eine relativ große Mahlzeit isst. Aber das ist eigentlich ganz interessant, auch so sportwissenschaftlich. Da, weil 14:30 Uhr halt schon wirklich früh, ne? Also ist eigentlich Mittagszeit. Ja. So, aber gut. Ist wie bei den 21 Uhr Spielen, wenn man da ein Auswechselspieler ist. Dann ist es dann 10.30 Uhr und jetzt geht es dann gleich los. Ne? Normalerweise macht man sich dann Bett fertig, aber jetzt muss da nochmal hier Koffein rein und dann ab geht die Feuerwehr. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, ich muss aber auch persönlich sagen, ich bin kein großer Fan von den 21 Uhr Spielen. Den haben sie nichts gerüttelt. Woran viel gerüttelt wurde, und dann kommen wir jetzt vielleicht zu dem spaßigen Teil, waren die Teilnehmer der ersten zwei Ligen im französischen Rugby. Ich habe mir als Punkt einfach nur aufgeschrieben, als Top der vergangenen Saison, als mein Highlight, den Abstiegskampf in der LNR. Ich meine damit sowohl Top 14 als auch Pro de Deux, weil beide einen unglaublich geilen Abstiegskampf hatten, den wir lange in der Form nicht mehr hatten, auch wenn sich's in der Top 14 ein kleines bisschen, ne? Aber sowohl Rouen als auch Montauban in der Pro de Deux haben richtig hart gekämpft, um nicht abzusteigen. Und lange waren da noch sehr viele Vereine involviert. Und in der Top 14, wer hätte gedacht, dass es am Ende Montpellier wird, ne, in der Relegation. Es hätte Perpignan werden können, es hätte Po werden können, es hätte Bayonne werden können. Und alle haben eigentlich eine richtig gute Leistung hingelegt und das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und das möchte ich an dieser Stelle einfach mal honorieren. Genauso wie die Zuschauerrekorde in der ersten Liga der Frauen. Wir haben den Zuschauerrekord der Liga an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden gebrochen mit echt spektakulären Zahlen, 13.000, 14.000. Wir erinnern uns, im Halbfinale im letzten Jahr waren nicht mal 1.300. Daher ist das schon echt krass, wie sich das innerhalb von einer kurzen Zeit entwickelt hat.
Ja, das ist mega, das habe ich auch. Ich habe bei mir auch geschrieben, Zuschauerrekorde. Gerade nach den Covid-Saisons, wo ja gar keine Zuschauer irgendwie in den Stadien waren, habe ich das Gefühl, dass generell auch im Fußball, aber gerade auch im Rugby, diese Lust auf Entertainment-Sport, Entertainment-Rugby ins Stadion gehen, enorm ansteigt. Die Leute rennen den Vereinen praktisch die Bude ein. In jedem, ja, jedem Dorf, jeder Stadt hier in Frankreich ist es richtig voll, wenn man sich auch anschaut, wie viel mehr Menschen am Fernsehen zugucken. Das ist mega. Das zeigt halt, was für ein cooles, hört sich hart an, aber am Ende des Tages Produkt wir liefern, wir Rugby-Spieler, wir Trainer, alle Menschen, die da halt dran beteiligt sind, was das für ein tolles Produkt ist und dass da jetzt noch die Frauen mit einsteigen, ein Stadion, knapp 15.000 Leute reinknallen, richtig Stimmung ist, macht es eigentlich nur besser. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Bin ja jetzt auch hier in Clermont im Standort, wo Frauen-Rugby ja ziemlich auf hohem Niveau gespielt wird. Clermont, Bordeaux, wahrscheinlich so mit Toulouse so die besten Mannschaften aktuell im Frauen-Rugby. Und ja, auch schon im Stade Michelin wurde auch schon gespielt, dementsprechend war das auch mein Top der Saison. Und was ich noch so hatte als Top, war diese Live-Schalte am letzten Tag der Pro 2. Ja, also diese Konferenz, wie man sie auch aus der Bundesliga kennt. Und ich hätte mir auch so, das haben wir jetzt nicht als die Liste, aber so als Verbesserung vielleicht, wie man das Produkt noch besser machen könnte, dass man ja so eine Schalte mit mehr Teams hat und zwar an jedem Spieltag. Also dass man vielleicht den Sonntag wegnimmt, dafür eine größere Konferenz, so ein bisschen wie Red Zone NFL und von Action zu Action springt es weiter. Weil ich glaube, wer diese Schalte, Live-Schalte gesehen hat am letzten Spieltag der Pro 2, das war unglaublich, das war Adrenalin pur. Das ist das, was Sport ausmacht, Spannung ohne Ende. Und ich glaube, davon kann man gar nicht genug haben als Produkt, wie es eben auch der Rugby-Sport ist.
Das war schon... Ja, also es war wirklich spektakulär. Also es würde ich mir auch wünschen. Wenn wir leider nicht haben die Saison, aber würde ich mir schon echt wünschen. Wäre schon echt schön.
Dass man noch träumen darf, ne?
Schön. Ja, es ist schon... Ich finde es sowieso immer ein bisschen schade, weil man hat ja normalerweise schon mehr als ein Spiel. Ja, du hast das eine Donnerstagsspiel. Ja, du hast das eine Spiel, was ein bisschen später ist. Aber es passiert so viel gleichzeitig. Und ich höre ja viel Radio. Mhm. Immer noch Energiegründen. Ich habe eine Weile im Radio gearbeitet und das ist immer noch so ein kleines bisschen mein
Sein Baby.
Immer noch mein Ding. Ja, schon. Aber ich meine, wir haben alle die Erinnerung irgendwie von der Infraradio Fußball-Bundesliga-Konferenz.
Boah. Auf Autofahrt und aus dem Urlaub oder so wiedergekommen, dann in der Radiokonferenz. Boah,
das war. Das ist schon schön und ich höre auf die Südradio-Konferenz, auch wenn Südradio schon als Sender seine Probleme hat, formulieren wir es vielleicht mal so rum, aber höre ich schon echt gerne und das ist schön und im Radio funktioniert das gut, aber weißt du, wenn du jetzt wirklich im Fernsehen guckst, kannst ein Spiel gucken und das ist so schade, weil man so viel geilen Rugby verpasst.
Also es gibt ja dieses Multiplex auch in der Top 14. Ja. Ich glaube, in der Pro 2 gibt es das, glaube ich, gar nicht, den Multiplex. Gibt es überhaupt nicht. Also das ist eigentlich auch ein No-Brainer, führt den ein. Und in der Top 14 würde ich mir wünschen, dass einfach vielleicht mehr Spiele irgendwie geballter und auch so, dass diese Live-Schaltungen ein bisschen schneller sind. Also, dass man halt wirklich, sagt man, überträgt ab dem Moment, wo ein Team in der 22 ist oder sowas, wo dann wirklich angeschlagen gespielt wird. Aber gut, das ist, haben wir nicht zu entscheiden.
Nee, und ich meine, Canal Plus hat in den letzten ein, zwei Jahren viel verändert, das muss man auch keines sagen, und sie sind immer noch viel am Machen. Und da wird sicherlich nochmal mehr Geld und mehr Mühe reinfließen, jetzt wo die Liga weg ist. Aber ja, es gäbe sicherlich gerade in der zweiten Liga sehr, sehr viel Luft nach oben, wobei man auch da sollte man jetzt immer noch abwarten oder geduldig sein. Ich weiß, ich will auch immer mehr, aber es ist noch gar nicht so lange her, dass die Pro D2 überhaupt nicht übertragen wurde oder wenn überhaupt mal 2, 3 Spiele auf France 3. Es ist, ich meine, als ich angefangen habe, Rugby zu gucken, konntest du froh sein, wenn alle drei, vier Spiele mal ein Highlight irgendwie auf der Website gelandet ist von der LNR.
Und da hat aber nur für den Kontext, als Marc angefangen hat, Rugby zu gucken, war ich noch gar nicht geboren.
Ja, also es ist schon ein paar Jahre her, ne? Aber ich meine, es ist jetzt auch nicht, wie lange ist die Pro D2 jetzt mittlerweile bei Canal Plus? Das sind jetzt was, 3, 4 Jahre. Davor gab es auf Eurosport die Übertragung mit 2 Kameras. Also beide nebeneinander auf der Haupttribüne, eine Nahaufnahme und eine Weitbildaufnahme. Und das ist auch noch nicht so lange her und das war das erste Mal, dass überhaupt kontinuierlich übertragen wurde. Dann gab es klar das Spiel am Donnerstag und das eine Highlight-Spiel wurden mit mehr Kameras übertragen. Aber man ist innerhalb von einer sehr kurzen Zeit in der Pro D2 sehr, sehr weit gekommen, dass sie jetzt richtig mit vollen Kamerateams übertragen werden. Das ist eine neue Sache und ja, klar hätten wir alle gerne mehr. Aber manchmal ist es dann auch immer diese Erinnerung, einfach zu sagen, wir sind schon weit gekommen und vielleicht ist das jetzt einfach nochmal ein, zwei Saisons Geduld haben.
Wenn wir jetzt schon bei Übertragungen sind, wollte ich dich mal fragen. Ich hatte gesehen, ein Zuschauer hatte uns geschrieben, dass es bestimmte Spiele auch bei TV5 Mond zu sehen gibt, also im Free TV, den man ja wohl, ich weiß nicht, ob man den regulär in Deutschland auch empfängt. Weißt du, ob da mehr Übertragungen geplant sind, auch regelmäßig zu den Spieltagen? Oder war das wirklich jetzt nur so eine Ausnahme für die Finalrunde? Playoffs?
Also ich kann dir nicht sagen, was die Übertragungspolitik ist. Ich kann dir nur sagen, in den letzten 5, 6 Jahren war es so, dass also sowieso immer sonntags, das haben sie jetzt vorverlegt, früher war es 11.30 Uhr, jetzt 10.30 Uhr, die Zusammenfassungen laufen vom Kanal Rugby Club. Stark zusammengeschnitten, so auf 27 Minuten, aber die Highlights jeden Sonntag.
Und auch auf Französisch, ne?
Ja, also TV5, für die, die es nicht kennen, ist TV5 Monde ist quasi das Äquivalent zur Deutschen Welle.
Ja, okay.
Das ist der französische öffentlich-rechtliche Auslandssender. Der läuft auf Französisch, Filme und Serien mit deutschen Untertiteln, aber alles auf Französisch. Die Rugby-Sachen haben keine deutschen Untertitel natürlich. Sie haben in den letzten Jahren das Rugby-Programm ein bisschen zurückgefahren. Die übertragen, haben die letzten 3, 4 Jahre, haben sie so die letzten 5, 6 Spieltage der Top 14 und die Playoffs übertragen.
Mhm.
Und denke mal, dass das auch in der Form weiterlaufen wird. Aber ich würde auch nicht erwarten, dass sie das nochmal ausbauen. Das ist dafür, also dafür haben sie halt auch die Zusammenfassung und so weiter mittlerweile zu sehr zusammengestrichen. Also es war auch mal deutlich länger, es waren mal 40 Minuten, jetzt sind es meistens so 26, 27. Die haben das schon gut zusammengeschnitten und gut gekürzt. Die haben generell Sport haben sich viel gekürzt gefühlt. Also sie hatten auch immer noch, ich kann mich erinnern, früher hatten sie dann in der Halbzeitpause, weil die haben ja auch keine Werbung, ne? Das muss man ja auch noch sagen, es gibt keine Werbung, es ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, aber früher hatten sie dann zum Beispiel in der Halbzeitpause, hatten sie dann irgendwie mal so eine Doku über die großen Stadien in Frankreich, da lief dann mal sowas über das Stadion in Lens oder wie auch immer, die sie dann die für die M renoviert wurden und dann Frankreich-Superstadien und jetzt läuft da auch irgendwie was ganz anderes und mal nochmal 5 Minuten über die Tour de France oder so, aber es wird dabei bleiben, denke ich, aber erwartet nicht, dass ihr vom ersten Spieltag an jede Woche ein Spiel zu sehen kriegt.
Aber immerhin etwas für diejenigen und dieses Jahr ja auch Champions Cup für Clermont. Immer eine fette Gruppe bekommen. Dementsprechend Leinster, La Rochelle, Benetton, auf jeden Fall gute Teams dabei. Und ich gehe stark davon aus, dass Clermont Leinster wahrscheinlich auch off the zone oder so laufen wird, denke ich mal. Könnte auf jeden Fall sein. Oder wo auch immer. Wäre natürlich gut, wenn ich dann im Spiel auch spielen würde. Das aber gut. Das we gonna see.
Daumen sind in jeden Fall gedrückt. Also würden uns, glaube ich, alle freuen. Also ich meine, das ist ja wirklich das Ding irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich darüber gesprochen habe. Aber es war dann auch dieser Punkt, wo es dann hieß, und jetzt kommen wir groß in, Schleimphrasen rein, aber wenn du tatsächlich Champions Cup spielst, könnte das einer der größten Erfolge sein, die der deutsche Rugby in den letzten 20 Jahren hatte.
Jetzt hör mal auf, den Druck hier zu hören, aber nein, nein, krieg ich hin. Krieg ich wirklich hin.
Nicht. Ja, aber ich meine, das Ding ist ja, klar, Damien Tussac, also Tussac, ich glaube schon, der ist französischer Meister geworden. Ne, mit Castres damals, aber zu dem Zeitpunkt war er ja eigentlich schon im medizinischen Ruhestand. Also er hat ja sowieso nicht viel gespielt und dann war aber sowieso schon mit der Nackenverletzung sowieso schon zu dem Zeitpunkt in medizinischer Rente. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist der größte Erfolg, aber A, nicht in Deutschland ausgebildet und B, nicht aktiv auf dem Feld gewesen. Aber ich glaube, wir hatten zum jetzigen Zeitpunkt, da korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, wir hatten noch keinen Spieler, der Champions Cup gespielt hat.
Ich sag mal so, wir sind dieses Jahr 4 auf der zweiten Reihe. Thomas Seid, Thibaut Lanin, Rob Simmons, das kann man nicht vergessen, der hat schon eine beeindruckende Karriere, und ich bin auch, bin zwar der Jüngste und so, aber eigentlich ja so viel Nummer, so viel schwere Nummer 5 haben wir im Kader nicht. Wird man sehen, wie wir dieses Jahr spielen, was Spielsystem und so angeht. Gegen Leinster ist ja auch eine Mannschaft, die viel den Ball laufen lässt, wird man sehen, ob ich da spiele oder nicht, aber wie dem auch sei, kommt natürlich darauf an, auch jetzt, ne, wie ich mich präsentiere und so weiter und so fort. Aber ich hätte da schon sehr Bock drauf. Also Leinster, das ist wirklich, und wenn mir was wehtut, dann, also das ist egal, da gibt es keine Ausrede in der Woche. Ne, es gibt ja, wir reden ja manchmal so von, ja, Chalondie heißt das bei uns, also die Krankheit in der europäischen Woche, dass man sagt, oh, jetzt nee, gar keinen Bock mehr irgendwo hinzufliegen hier. Ne? Es passiert ja aber öfter, muss man ja echt sagen, es gibt ja manchmal so Teams, die rotieren dann vollkommen durch, weil auf einmal sind alle verletzt, so, weißt du, fahren dann alle mal in die Garage rein, lassen sich durchchecken. Aber ich sage jetzt schon, das wird auf gar keinen Fall passieren. Komme, was wolle, das ist auf jeden Fall ein Ziel, so ein, jedes Champions Cup Spiel zu spielen, weil, hallo, was gibt es eigentlich Größeres im Rugby als der Champions Cup? Auch wenn Marc nicht der größte Fan davon ist, ist, glaube ich, ist es als Spieler einfach ein Riesending. Also, ja, mal gucken. Wir reden dann auf jeden Fall im Podcast drüber, sollte es dazu kommen.
Ich bin sehr gespannt. Vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Teaser. Ich habe mich zumindest ein kleines bisschen, also gerätetechnisch ein bisschen aufgestockt. Ich hoffe, dass ich euch vielleicht ein paar andere Eindrücke aus Frankreich in diesem Jahr präsentieren kann als in den letzten Jahren, wo ich ja ich habe Instagram gemacht.
Aber jetzt hat Marc fett investiert.
Ich bin gespannt, ob es tatsächlich funktioniert, aber die Idee ist natürlich schon, irgendwie im Stadion irgendwie so ein bisschen was aufzunehmen während des Spiels. Aber mal schauen, ob die kleinen Mikrofone das tatsächlich leisten können oder nicht. Aber ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe heute übrigens, weiß, man sieht es nicht, ich habe heute tatsächlich ein kleines Trikot an.
Wunderschön.
Ganz alte, graue, europäisches Trikot tatsächlich.
Aber das war Schicksal. Das war Schicksal, dass du das heute anhattest.
Schicksal, dass im Schrank ganz oben lag. Ich bin einfach froh, dass ich wieder reinpasse. Das ist alles. Es ist eine XL. Das ist nicht unbedingt meine Größe, aber mal schauen. Apropos bei Rekruten und neue Vereine. Es gab ein paar Spieler, die als Rekruten in ihren neuen Vereinen rausgestochen haben, und da ist sicherlich eine große Ansichtssache. Wir werden eine ganze Menge Spieler unfairerweise nicht mit reinnehmen. Für mich die zwei Top-Rekruten, Blair Kinghorn für Toulouse, in beiden Finalen gestartet hat, in beiden Finalen gut gespielt hat. Statistisch der beste Spieler war Tivita Tatafu für Bordeaux, nicht sein Cousin für Bayern. Der Achter von...
Weil der auch eine gute, sehr gute Saison gespielt hat, ne?
Das stimmt absolut. Aber bei Spielern, die aus Japan kommen, weiß man ja nie so genau. Na, das ist ja manchmal so ein bisschen... Toulouse haben jetzt einen neuen Neuner aus Japan verpflichtet. Bin echt gespannt. Gibt es ja sehr unterschiedliche Erfolge. Ayumu Gurumaru für Toulon war ja ein sehr großer Flop. Tsushima für Clermont hatte eine sehr, sehr gute und eine sehr, sehr schlechte Saison. War sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber Tevita Tatafu, eine wirklich krasse Saison gespielt, finde ich. Neuen Verein hat Bordeaux wirklich nochmal eine ganz andere Ebene im Sturm gegeben. Zusammen mit Coleman, der auch eine starke Saison gespielt hat, der jetzt zu La Rochelle gewechselt ist. Aber das war schon, finde ich, ich meine, bei Bordeaux kannst du natürlich auch einen Damien Penaud natürlich nicht außen vor lassen, der deutlich weniger Spiele gespielt hat als die meisten anderen auf seiner Position und trotzdem der zweitbeste Scorer des Jahres war. Schon auch eine krasse Sache, aber die Vita Tavu für mich spielerisch vielleicht nochmal der ein bisschen größeren Einfluss
gehabt. Kann ich verstehen, ich habe auch eine Nummer 8 bei mir stehen. Anders als jetzt von Toulouse oder von Bordeaux, nicht von einem Finalist, sondern tatsächlich von Montpellier. Und zwar Sam Simmons, der für Zach Mercer gekommen ist. Und ich finde, eine krasse Saison gespielt hat, individuell einfach ein super Ballträger ist. Die beiden Simmons-Brüder in Frankreich jetzt, einer in Pau, einer in Montpellier. Und für mich sind Sam Simmons, also der für mich jemand, der eigentlich auf die Lions-Tour gehört. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, wobei ich, wenn, würde ich seinen Bruder in Pau fast beeindruckender finden. Montpellier hat er fantastisch gespielt, verstehe mich nicht falsch, aber da würde ich fast einen Lenny Nushi krasser sehen.
Echt? Ich fand Simmons unglaublich. Jedes Spiel, was ich gesehen habe, der ist einfach so ein kranker Athlet auch. So eine richtige Nummer 8, wie sie im Bilde steht, mit einer unglaublichen Workrate. Und weil er dann in den Kontaktpunkten einfach, das knallt richtig, das ist so einer vom Typ Krämer. Auch nicht der größte, glaube ich, so, sieht so sehr kompakt aus und ist einfach ein guter Ballträger und auch der vor allen Dingen individuell den Unterschied ausmachen kann. Also ich habe einige Spiele von Montpellier gesehen und fand ich immer irgendwie, ja auch gerade so als Zach Mercer-Ersatz in gewisser Art und Weise, ja schon fast ein Upgrade irgendwie, also eine echte gute Nummer 8 und fand ich persönlich ein gutes Recruitment von Montpellier. Und als zweites habe ich eine zweite Reihe aufgeschrieben, zwar von Toulon, David Ribbons. Mega Saison gespielt, Nummer 5 fest im Sattel in Toulon. Auch starke Konkurrenz, gegen die er sich durchgesetzt hat. Und auch eher super Spieler, Line-Out-Calls als Nummer 5 kann er geben. Unglaubliche Workrate auch und nicht ohne Grund, glaube ich, auch im Dreamteam der Top 14 gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Also das so meine beiden Top-Signatures und Rekruten der Saison.
Der Sturm lässt sich insgesamt, was wir hier haben.
Überraschung, wenn ein Prop und ein Lock.
Ich würde aber vielleicht, weil du hast den Namen angesprochen, aber der Simmons in Po tatsächlich vielleicht auch noch eine sehr gute, wäre auch eine gute Wahl gewesen, weil ich glaube, diese englische Achse, die Po hatte, hat schon sehr, sehr großen Unterschied gemacht in dem, was das Team in diesem Jahr geleistet hat. Nichts gegen Antoine Astoy, der auch ein sehr, sehr guter Zehner ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass das Game-Management, was ja lange eine sehr starke Schwäche von Pro war, die es nie geschafft haben, ein Spiel 80 Minuten zu spielen, sondern die ersten 20 Minuten gespielt und die letzten 20 Minuten in die Mitte irgendwie komplett verschlafen. Und ich habe das Gefühl, dass es deutlich besser geworden in diesem Jahr. Aber wir vergessen sicherlich eine ganze Menge Spieler, die...
Wir haben auch keine Franzosen jetzt wirklich genannt. So ist natürlich auch super Franzose. Also Penaud muss man wahrscheinlich gar nicht erwähnen. Das ist so einer der Topspieler, den Verein gewechselt hat. War, glaube ich, auch gar nicht so viele Transfers, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, diese Saison ist nochmal viel, viel mehr passiert. Auch, sage ich mal, an GIF-Spielern, die den Verein transferiert haben. Carbonell von Montpellier nach Paris zum Beispiel. So als eine Top-Signature im französischen Raum. Wird man sehen, was wir nächstes Jahr dann als unsere Top-Recruit haben. Aber
sehr, sehr viele Top-Namen, die in Frage kommen. North unter anderem, Courtney Laws, Oli Cabell, Prodi, die auch noch gewechselt ist. Oh, das wird eine sehr, sehr spannende Prodi.
Ja, die französische Liga, erste und zweite halten auf jeden Fall, was sie versprechen. Es gibt Star-Power, es gibt die Household-Names, die sich alle noch mal ein bisschen was dazu verdienen hier im schönen Frankreich. Und Ja, ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, versucht irgendwie diese Liga zu empfangen. Ob ihr euch jetzt Canal Plus Abonnement holt oder auf vipbox.de etc. euer Glück versucht. Gibt es ja den einen oder anderen, der das auch so macht. Kann ich natürlich nicht empfehlen, ja. Würde ich auch natürlich nie machen. Aber nun gut, was war denn deine Überraschung der Saison?
Ich bleib meiner Pro les deux, beste Liga der Welt. Aus zwei Gründen. Es kam nämlich aus beiden Richtungen. Wir haben die letzten, ich will fast sagen, 10 Jahre erlebt, dass Absteiger direkt wieder aufgestiegen sind. Ob das jetzt Bayern mehrfach war, Brive mehrfach war, Perpignan mehrfach war, beziehungsweise einmal war. Das gab es einige Jahre und ich weiß, es ist für dich jetzt natürlich ein kleines bisschen blöd, dass ich das so sage, aber ich bin ein kleines bisschen froh, dass Brive es nicht geschafft hat. Ich finde es schön, dass wir da mal so, dass diese Reihe, dass diese Serie mal gebrochen ist und wir nicht dieselben Vereine immer rauf und runter gehen sehen. Und das finde ich sehr, sehr schön und das fand ich als sehr positive Überraschung empfunden. Er Brief ja schon eigentlich mit der haushohe Favorit waren am Anfang. Anders als meine wirklich große Überraschung, DAX, die von unten kam, und ich kann es an dieser Stelle auch nur noch mal betonen, ich in meiner Saisonvorschau als eindeutigen und chancenlosen direkten Wiederabsteiger bezeichnet habe, ist tatsächlich in die Playoffs geschafft haben und zweimal gegen Mont-de-Marsan gewonnen haben, das Derby Landais, das größte Spiel des letzten Jahrhunderts, wie es in dortigen Kreisen bezeichnet wurde. Und das ist eine sehr, sehr positive Überraschung, dass sie wirklich so einen Kampf hingelegt haben. Vor allem, nachdem sie die ersten beiden Spiele mit 40 Punkten Unterschied verloren haben. Wir auch nicht vergessen, sie sind ja katastrophal gestartet.
Ja, ist katastrophal gestartet, nur um dann Brief 30 Punkte einzuschenken, als wir da waren. Ja, deine Überraschung der Saison, wahrscheinlich so meine Enttäuschung der Saison. Also die Saison war natürlich persönlich, aber auch natürlich kollektiv war es natürlich ja nicht das, was wir erwartet haben. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass man irgendwie auch schnell merkt, wenn was nicht so wirklich passt so im Team auch vielleicht. Die Art und Weise, wie man recruitet, die Art und Weise, wie das Training ist. Weshalb ich wahrscheinlich auch lügen müsste, wenn mich das überrascht hätte. Ich meine, Pierre-Henri hat ja auch gesagt, ja, die Saison war eine Verschwendung. Relativ öffentlich auch klar gemacht, dass natürlich Brief mit den Ressourcen, den Spielern hätte viel, viel besser abschneiden müssen. Und man muss ja auch sagen, ab dem Moment, wo Pierre-Henri das Ruder übernommen hat, haben wir uns ja auf einmal qualifiziert, haben wir nochmal einen Endspurt hingelegt, wie die Feuerwehr. Wir waren ja eigentlich abgeschlagen auf dem 8. Platz, bis wir dann halt, ich will schon fast sagen, einen Trainer hatten mit Plan und Idee. Der halt gesagt hat, so, er hat ja auch nochmal Transfers dann gemacht, in den Kader vergifft, die Nummern hochbekommen und wirklich das Beste, glaube ich, nochmal rausgeholt. Und ich glaube, jetzt mit dem Recruitment, was er jetzt nochmal gemacht hat, den Wechseln im Trainerstab, ist Brief eigentlich wieder der Favorit auf den Aufstieg. Und ich denke, dass wenn sie auch die Saison schaffen, ich würde es ihnen auf jeden Fall wünschen, kann nur noch betonen, Pierre wirklich ein feiner, feiner Kerl, der mir jetzt auch nochmal geschrieben hat und mich gefragt hat, wie geht's dir und so und komm ich doch mal einen Brief besuchen, wenn du Zeit hast und sowas, was ich wirklich sehr wertschätze und ja, vielleicht an der Stelle, weil wir es im Podcast ja auch angesprochen haben, sein Sohn ja an Krebs erkrankt, der jetzt auch wieder gesund, dementsprechend jetzt wahrscheinlich auch bei ihm alles im Kopf wieder auf Aufstieg und diese Saison sicherlich eine Enttäuschung für mich, für Brief, aber die nächste Saison geht's wieder hoch und ja, mal gucken.
Ich bin wirklich gespannt auf die nächste Saison mit Yves Oyonnax, Provence Rugby, vielleicht Biarritz, die ja doch gut rekrutiert haben und noch einigen anderen mit realistischen Chancen. Das wird schon,
Grenoble ist ja auch noch mit dabei, ne? Aber
ja,
gut.
wird eine wilde Saison und ich kann es kaum erwarten, wenn ich ehrlich bin. Freue ich mich sehr. Und wir haben vielleicht noch ein paar unkreative oder ich habe noch ein paar unkreative Einwürfe.
Ja, sag. Warte, wir können ja mal alle raten. Was denkt ihr, war denn das beste Team der Saison für Marc? Da kommt ihr nie drauf.
Nee, aber es wäre unehrlich, irgendwas anderes als Toulouse zu sagen.
Ja,
Es ist halt irgendwo, ich würde gerne, ich habe mir noch DAX mit aufgeschrieben, weil ich glaube tatsächlich, wie sagt man, beim Boxen sagt man so schön Pound für Pound, für das, was sie haben, für das, womit sie arbeiten, haben sie, glaube ich, das absolut Beste rausgeholt. Und das stimmt schon, aber ich meine, Blues waren nun mal, wir haben es im Finale gesehen, zwei Köpfe besser oder zwei Köpfe über dem Rest. Und
ja, Toulouse das Team zu schlagen, das gibt gar keine Diskussion fast. Also, bestes Team in der Saison, die haben beide Titel gewonnen. Also, man kann natürlich sich immer noch was überlegen. Ja, aber die oder die kann man irgendwie noch was aus der Schublade rausziehen. Aber wenn man ehrlich zu sich selbst, ehrlich zu euch ist, dann muss man einfach Toulouse sagen. Also, man kann natürlich jetzt wahrscheinlich hätte man noch irgendeine Mannschaft in der Federal 1 oder so ziehen können, die eine super Saison gespielt hat. So mega nischig, aber gut, ja, Toulouse, ich glaube, damit geht auch jeder klar.
Also, denke ich, ne?
Die Mannschaft mit einem Kreuz auf dem Rücken, gegen die will jeder gewinnen. Primetime, da sind alle Augen drauf. Und nächste Saison einfach, jeder will die schlagen. So. Also noch mehr als sonst überhaupt. Deswegen, also, ja, ganz klar.
Auch ein Moment, der sicher, auch eine Sache, die vielleicht niemanden überrascht. Der schönste Moment der Saison für dich?
Für mich der schönste Moment der Saison. Ja, als ich wieder mal spielen durfte, fand ich nicht schlecht. Das war eigentlich ein schöner Moment. Weil ich auch zu Hause von Anfang an dran durfte, war eigentlich ganz cool. Was war noch so schön in der Saison? So als Fan war schön, ich sage mal so, ich sage mal, für mich der schönste der Saison war, dass ich den Rugby in Frankreich besser kennengelernt habe, weil ich nämlich das erste Mal National, also Drittligaspiele geschaut habe, besucht habe, mir Streams angeschaut habe, auch eben, weil man jetzt halt Freunde hat, die man ja im Laufe irgendwie kennengelernt hat, die jetzt halt in der dritten Liga gelandet sind und da spielen. Und einfach wirklich von dieser Qualität in der Liga überzeugt worden bin. Und das war so mein Moment der Saison, war eigentlich jedes Drittligaspiel, was ich so sehen durfte. Weil es einfach so diese Mischung aus professionellem Rugby ist, aber auch der Jung van Heide beim BAC, was so die Fans angeht, was so diese Verbundenheit angeht. Und habe ja ein Stadion, hab mal ein Spiel in Albi gesehen, habe mal ein Spiel in Carcassonne gesehen. War zum Derby da und das war schon, das war so meine Momente der Saison, waren sicherlich national besser kennenzulernen. Genau, das würde ich so sagen.
Aber ich habe leider keine so schönen Worte, aber es freut mich. Also, das ist auch ganz unironisch. Wir kriegen immer mal wieder Nachrichten und E-Mails, dass übrigens info@bleublancrugby.de schreiben wollt, dass durch uns die Leute angefangen haben, französischen Drittliga, dass sie begeistert sind. Und das ist immer für mich so dieses, da ist der innere Mark und auch der äußere echt glücklich. Das,
weil es ist auch so ein Ding, mit dem man so richtig angeben kann. So, ja, übrigens, ich gucke Drittliga-Rugby. So. Kennst du eigentlich den und den Spiel? Hast du das Spiel letztes Jahr gesehen? So, ja, ich bin der Rugby-Experte. Ach so, nee, das Spiel hast du nicht gesehen. Ja, wie kann man das denn nicht gesehen haben? Hallo? Na, Bon Carcassonne, ist ja wohl ein Klassiker.
Aber weißt du, es ist super nischig, es ist super nerdig, das stimmt schon alles, aber es ist halt, wie du eben gesagt hast, es ist so, du hast fantastischen Rugby, aber gleichzeitig ist es noch so ursprünglich eigentlich. Du hast für die kommende Saison hast du schon ein, zwei spannende Teams, die so ein bisschen aus diesen traditionellen rausfallen, wie Marc en Barreuil zum Beispiel, aber du hast noch so, du hast der Rugby in der dritten Liga ist wirklich noch schön ursprünglich und ist die Welt noch, auch in der Prodidöse ist noch nicht ganz so weit entfernt, aber die Welt ist noch in Ordnung.
Und ja, man merkt einfach den Unterschied, sage ich mal, in der Prodidöse wäre es undenkbar, dass man ohne Ticket reinkommt. Aber wenn das Derby Carcassonne von Narbonne ist, dann geht man da einfach durch. Da wird da zur Halbzeit auch niemand mehr das Ticket kontrollieren. Das habe ich ja am eigenen Leibe erfahren. Also das war unglaublich. Also das ist eigentlich schon fast fahrlässig, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen hat einfach noch diese gewisse Reiz von Amateurhaftigkeit, von einfach Freunden, die ein bisschen ihren anderen, eigentlich Freunden, die Freunde im Rugby spielen zu gucken, ne? So mäßig. Und es hat halt einen ganz eigenen Reiz. Sicherlich Top 14, natürlich spielerisch besser, Pro Elite spielerisch besser. Vielleicht auch von der Atmosphäre für einige besser, aber wer auf dieses alte, ja, diesen alten Rugby-Charme, den wir auch aus Deutschland nur zu gut kennen, haben wir nicht wirklich die Wahl, steht, ist, denke ich, national wirklich echt eine tolle Liga.
Mein persönlicher Moment, etwas langweiliger, waren in der Top 14, Einfach weil ich auch bis eine Sekunde vor Abpfiff nicht damit gerechnet habe, dass das tatsächlich passiert. Das erste Mal, dass ein bretonischer Verein einen französischen Titel gewinnt, das erste Mal, dass ein bretonischer Verein in die Top 14 aufsteigt. Und ein sehr, sehr schöner Moment, einfach weil er Dinge zeigt, die wir im französischen Rugby schon lange nicht mehr hatten, nämlich ein neues Team auf Top-Niveau. Letztes Mal, dass das passiert war, war 2000. Wann? 12, 13, 14, 16, als Oyonnax das erste Mal aufgestiegen ist. Schon echt lange her, dass wir mal was Neues hatten. Und alles, was Neues ist, echt schön. Und es ist was Neues. Und sie werden hoffnungslos überfordert sein. Und ich hoffe wirklich, dass sie das Gleiche mit mir machen, wie Dax mit mir gemacht hat, nämlich mich echt dämlich aussehen lassen. Aber sie haben gut rekrutiert, meinen
nicht zu unterschätzen. Matamonipola,
ja. Charles Piotau, sicherlich alles keine jungen Spieler mehr, aber brauchst du ja vielleicht auch nicht. Die Erfahrung macht ja vielleicht das auch.
An der Stelle auch nochmal einen Gedanken an Erik, den ich gestern so vor ein paar Tagen mal geschrieben hat. Er meinte, boah, so hart war die Preseason noch nie. Wahrscheinlich, weil alles auch so kurze Zeit ist. Meine Beine tun einfach nur weh. Ich muss nur laufen wie ein Verrückter. Es ist so schlimm, ich kann gar nicht mehr. Also auch an dich hoffen wir, dass es besser wird. Dass die Beine nicht mehr ganz so schwer sind wie noch vor 2 Tagen. Aber gut. Marc, mit Blick auf die Zeit würde ich fast sagen, dass wir ja auch unsere Hörer nicht überrennen, dass wir einfach mal vielleicht mit der letzten Kategorie, die noch nicht auf dem Zettel steht, sondern die ich mir gerade neu ausgedacht habe, und zwar, dass du mir vielleicht mal sagst, worauf freust du dich denn jetzt zu der kommenden Saison am meisten, ja? Nur, um jetzt mal so einen zeitlichen Plan zu geben für uns Spieler, geht es nächste Woche los, am 15. darf ich wieder ran. Und dann haben wir ja noch Preseason, das heißt also noch ein paar Vorbereitungsspiele, das heißt für euch Fans geht es ja noch ein bisschen länger. Dementsprechend, Marc, auf was freust du dich denn jetzt, was dann jetzt noch kommt, die nächsten Monate und Wochen, um den Podcast so zu beenden, wäre das vielleicht, glaube ich, eine ganz schöne Kategorie.
In den nächsten Wochen. Ich freue
mich. Oder in der neuen Saison, in der neuen Saison.
Neuen Saison, also ich. Vielleicht einmal kurz für die. Ich freue mich darauf, in den nächsten Wochen zu planen, wie meine große Rugby-Tour in diesem Jahr ist. Mein erster wirklicher Urlaub in diesem Jahr. Dann im September. und da freue ich mich sehr darauf, das zu planen und zu gucken, was man macht. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich einfach wirklich darauf, Rugby live wieder im Stadion zu gucken. Und da freue ich mich sehr darauf. Ich freue mich in der nächsten Saison. Am meisten freue ich mich auf weitere Derbys in der National. Narbonne, Carcassonne. Wir haben es letzte Saison viermal gesehen. Ich hoffe, dass es jetzt.
Ich würde fast behaupten, diese Saison wird das nicht mehr getoppt, aber gut.
Du, ich bin ja Optimist. Ne?
So ein Spiel kann man ja auch mal zweimal wiederholen, ne? Irgendein Grund findet sich bestimmt immer.
Ich muss ganz offen sagen, das Halbfinale mit vor fast 11.000 Fans im Stadion, dem frisch renovierten. Naja, in Teilen renoviert. Vor 11.000 Fans mit die ausgelassene Stimmung, Sommer, Spannung. War schon echt ein Highlight. Und
kühlet Bierchen, ne?
Ja, und man ist halt wirklich wieder ins Träumen gekommen. Und ich habe so viel Nachrichten mit so vielen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen geschrieben, mit so vielen Bekannten, die im Stadion waren und einfach diese Euphorie wieder in der Stadt zu haben in Narbonne. Ich freue mich darauf, das jetzt wieder fort live zu sehen und einfach wieder das zu erleben, was ich in meiner Kindheit irgendwie erlebt habe, nämlich eine Stadt, die für den Rugby-Sport lebt. Und das tun sie auch jetzt, das haben sie auch in den letzten Jahren getan, aber mit sehr viel mehr Pessimismus, und das hat man gespürt. Und ich freue mich darauf, jetzt einfach wieder geil. Alles ist orange und schwarz. Und wir ballern hier jetzt ein paar Carcassonner weg. Freue ich mich drauf. Das wird schön.
Kann ich gut verstehen. Bei mir ist es ähnlich. Ich freue mich einfach jetzt hier in der neuen Stadt, neuer Verein, neuer Trainer. Einfach wieder die Stadt kennenzulernen, das Spielfeld kennenzulernen. Dass es endlich wieder losgeht, ja. Ist aber lange genug kein Ball mehr in der Hand gehabt. Freue mich jetzt mal schon, dass es jetzt am Montag mal endlich losgeht. Die ersten Pässe mal wieder geworfen werden können. Wenn man im ersten Profivertrag ausgestattet. Kann, glaube ich, nur geil werden und alles Weitere sehen wir dann die nächsten Folgen, denke ich mal. Wenn ihr natürlich Anregungen habt, wenn ihr uns was mitteilen wollt von ja, eurem geplanten Sommerurlaub, wie es nach Frankreich gehen wird, welche Spiele ihr euch anschauen möchtet, Spielplan ja auch schon heute rausgekommen, ja, sagt gerne Bescheid, schreibt uns wie immer über Instagram, über @bleublungrugby oder auch über unsere E-Mail-Adresse und mal gucken, ob ich jetzt richtig drauf habe. Ist, glaube ich, auch info@bleublungrugby.de, nein?
Ja, Punkt genau.
Punkt genau, genau. Schreibt uns gerne. Unser Community Manager kümmert sich dann um euch. Ich habe jetzt tatsächlich jetzt auch mal einen Instagram-Account mich da mal eingeloggt. Ja, da kommt ja tatsächlich öfter mal was rein. Kriegen wir Sachen geschickt. Mega, freuen wir uns immer drüber. Ich gucke jetzt auch mal öfter mal drüber. Also wirklich mega, dass ihr ja da auch so einen Input habt für uns. Also wie gesagt, immer weiter her damit. Und wenn Marc nichts zu sagen hat, dann wünsche ich euch schönen Urlaubsbeginn. Oder schon letzte Wochen, keine Ahnung. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.